Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Katharina ist die Mama von Sonea. Sonea hat das Down-Syndrom und ist mittlerweile eine junge Frau. Und auch wenn ich genauso gut mit Sonea selbst sprechen könnte, möchte ich heute vor allem mit Katharina sprechen. Nicht über Sonea, sondern über pflegende Mutterschaft und wie sie sich im Laufe der Zeit wandelt. Wie man selbst sich darin immer wieder verändert und wächst. Mit ihr rede ich über Meilensteine, Zukunftsgedanken und Vertrauen in uns, unsere Kinder und in die Welt, in die wir sie irgendwann entlassen. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo, liebe Katharina. Es ist so schön, dich heute als Gästin hier zu haben.
Hallo, Ini. Ich freue mich auch sehr, dich persönlich kennenzulernen.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, dass du der Einladung gefolgt bist in dieses Gespräch. Dich habe ich ja schon als einen der ersten Accounts wahrgenommen, die mir damals ein sehr realistisches, ehrliches und auch gefühlsbetontes Bild von Mutterschaft eines Kindes mit dem Down-Syndrom vermittelt haben. Du hast von ausbleibenden Geburtstagseinladungen erzählt und viel wichtiger noch, von Soneas und auch von deinen Gefühlen dabei. Heute spricht Sonea selbst auf eurem Account für sich, als selbstbewusste junge Frau, die sie ist. Doch auch du teilst weiterhin deine Gedanken- und Gefühlswelt, eine, die sich von der unterscheidet, in der man eben zu Beginn der Reise als Mutter eines Kindes mit dem Down-Syndrom gesteckt hat. Mit dir möchte ich heute darüber sprechen, wie sich deine Gedanken und Gefühle im Laufe der Jahre verändert haben, was gewachsen und was vielleicht kleiner geworden ist und wie du in die Zukunft blickst, die noch vor dir liegt. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, mag ich dich erstmal fragen, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Das ist immer schön, wenn Gäste das so zurückgeben. Ja, mir geht's tatsächlich auch gut. Ich habe mich einfach sehr auf dieses Gespräch mit dir gefreut, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich einfach drauf, dich heute kennenzulernen und so ein bisschen deine Gedanken und alles, was du so im Moment erlebst mit deiner Tochter, noch so ein bisschen mehr kennenlernen zu dürfen.
Das ist schön, weil ich habe mich auch sehr über deine Einladung gefreut und ich folge dir ja auch schon eine ganze Weile auf Instagram und hat mich sehr gefreut, ja.
Wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon so die Mamas, die einfach größere Kinder haben. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber es kommen ja jetzt viel mehr Menschen nach, die öffentlich ihr Leben teilen mit Kind mit Down-Syndrom. Du warst sicherlich noch eine, die sehr alleine am Anfang damit war. Bei mir waren dann schon mehrere da. Aber empfindest du das auch so, dass das ein großer Wandel ist, dass man viel mehr Sichtbarkeit erlebt in unserer Bubble?
Auf jeden Fall und gerade an so Tagen wie dem Welt-Down-Syndrom-Tag, da merkt man einfach, wie riesig diese Bubble mittlerweile ist. Mittlerweile sind ja auch viele Themen wichtiger geworden und das Down-Syndrom rückt immer mehr in den Hintergrund. Aber gerade wenn man mit der Diagnose konfrontiert wird, alles neu ist, da ist man, glaube ich, unglaublich dankbar für jede Information und jedes Sichtbarsein von Familien, damit man da so ein Gefühl für kriegt, weil ich glaube, am Anfang ist da ganz viel Angst und so war das zumindest bei mir. Also ich habe damals ja den Blog gestartet und das gar nicht aus dem Bestreben heraus so was in die Welt zu tragen, sondern es war am Anfang so eher für mich so ein bisschen Diagnose verarbeiten und meine Gedanken runterzuschreiben. Meine Oma, die in Dänemark lebte, die dann auch über den Blog an Soneas Entwicklung teilhaben konnte. Und ich hatte das nie irgendwie groß gedacht. Und es war halt auch so, dass ich so mit den Jahren gedacht habe, oh, das ist aber schon ganz schön viel privat. Kram, den du da preisgibst und du weißt gar nicht, wer das alles liest. Und das Komische ist, Menschen, die mir fremd sind, da ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn dann auf einmal die Lehrerin meiner Kinder den Blog liest oder mein Chef oder so, dann ist das ein komisches Gefühl. Und rückblickend betrachtet würde ich gar nicht mehr so in die Öffentlichkeit gehen, weil mittlerweile gibt es genug Leute, die das machen. Und da würde ich, glaube ich, eher privat bleiben. Also ich würde das nicht nochmal so aufziehen, wie ich es damals getan habe, aber es hat sich einfach so entwickelt. Und ich bin mit diesem Flow gegangen und habe das alles so, wie es sich für mich stimmig anfühlte und auch, wie ich das nach außen hin vertreten konnte, weil wir haben ja immer nur einen kleinen Einblick gegeben. Ne? Die Leute dachten immer, die sind total informiert über unser Privatleben, aber ja. Es war nur so ein ganz kleines Fenster, was wir geöffnet haben. Und zwar ein sehr persönliches Fenster, aber trotzdem eins, wo ich gesagt habe, ja okay, das sind Informationen, die gebe ich auch den Ärzten meiner Kinder weiter und ja. Mit denen, über die würde ich halt auch mit jemandem im Bus reden, wenn ich den sympathisch fände, ne? Und ja. Der Fragen stellen würde. Ne? Und ja, ich bin halt grundsätzlich ein sehr offener Mensch und ja, ich denke immer, man muss sehen, wie man das nach außen hin vertreten kann und so haben wir das über die Jahre praktiziert und auch immer nur so, wie die Kinder das wollten. Also wenn sie sagen, ich möchte jetzt nicht mehr auf den Kanälen stattfinden. Mein Sohn, der wollte dann auch irgendwann, hat er gesagt, ich möchte das nicht mehr so und das akzeptiere ich dann auch. Ne, natürlich. Ja. Spielt ja in unserem Leben eine sehr, sehr große Rolle und viele denken auch immer, es dreht sich alles umso näher, aber ich habe viel mehr Struggle und viel mehr Dinge mit ihrem Bruder, dass sich da total viel im Alltag um ihn dreht. Ne?
Finde ich ganz spannend gerade zu hören und da kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drauf zurück, weil ich gerade so viel davon mitnehme, was du gerade teilst, weil ich das ganz ähnlich empfinde. Man hatte damals nicht so viel Orientierung und man hat sich die, glaube ich, einfach selber geboten, indem man sich selber zugehört hat und seinen eigenen Gedanken und Gefühlen, die man so geäußert hat. Ne, das hat ganz viel gemacht. Wie ist es denn für dich gewesen? Weil tatsächlich deine Geschichte mit Sonea beginnt ja vor meiner mit Tillmann. Mhm. Wie ist es gewesen, als Sonea in dein Leben gekommen ist? Sonea als die Tochter und das Kind in dein Leben? Und wie erinnerst du dich heute daran, als das Down-Syndrom, das halt auch zu ihr gehört, zu einem neuen Teil deines Lebens geworden ist?
Die Schwangerschaft mit Sonea damals war gar nicht geplant und ich muss dazu sagen, dass das Thema Kinderkriegen zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so in meinem Leben war, dass ich mich damit so intensiv befasst habe. Und ich hatte immer eine riesige Angst davor, ein Kind mit Behinderung zu kriegen, aus unerklärlichen Gründen, aber heute weiß ich warum. Und wir haben die Diagnose ja einen Tag nach Soneas Geburt bekommen. Es gab aber in der Schwangerschaft, rückblickend betrachtet, ganz viele Momente, die so einen kleinen Hinweis darauf gegeben haben. Aber es sollte sich nicht irgendwie diagnostizieren, pränatal. Und ich bin da auch rückblickend total dankbar für, dass ich nicht noch mit dieser Diagnose in der Schwangerschaft konfrontiert wurde. Also man wird ja, du wahrscheinlich auch schon, immer wieder mal gefragt, wie hättest du dich entschieden, wenn du in der Schwangerschaft schon von der vom Down-Syndrom erfahren hättest? Und ich sage immer, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich glücklicherweise diese Diagnose nicht in der Schwangerschaft gestellt bekommen habe. Wir hatten einen White Spot beim Organ-Ultraschall, diesen White Spot, einen Softmarker fürs Down-Syndrom, und die Chefärztin hat gesagt, ich gebe Ihnen die Hand darauf, dieses Kind hat kein Down-Syndrom.
Hast du die danach nochmal gesehen?
Ja, ich habe sie danach gesehen und sie hatte auch noch ein paar Wochen später eine Doppler-Untersuchung bei mir gemacht, wo ich dann ganz alleine war. Und da war sie so schweigsam. Die war ein ganz anderer Mensch als beim Organ-Ultraschall. Und ich glaube, die hat was gesehen und geahnt, aber sie hat es mir nicht gesagt. Und also mutmaße ich, und ich bin ja auch da sehr dankbar für. Na, also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie da was unterstellen möchte, sondern ich sag einfach, es ist alles gut, so wie es gekommen ist. Und ich bin auch einfach froh, dass diese Diagnose nicht pränatal gestellt wurde, weil es wäre sicherlich im Umfeld einer gewesen, der gesagt hätte, willst du denn dieses Kind bekommen? Du bist doch noch jung, ne? Denk doch mal darüber nach. Und stell dir mal vor, du kriegst dann ein Kind und du hast diese Person im Umfeld und musst die ganze Zeit damit leben, was die gesagt hat. Also es ist einfach, so näher kam in unser Leben, jeder liebt sie und jeder musste einfach sie so nehmen, wie sie ist, ne, und sich damit arrangieren. Und das ist ja auch überhaupt keine Schwierigkeit. Wir mussten uns da erstmal mit arrangieren, weil für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, was habe ich verdammt nochmal in meinem Leben verbrochen, dass ich jetzt ein Kind mit Down-Syndrom habe. Ich habe in der Schwangerschaft, ich habe kein Alkohol getrunken, ich habe noch nicht mal Salami gegessen. Ich, ne, also warum? Warum ich? Ne? Ich habe es nicht verstanden. Also für mich hat sich erstmal ein riesen schwarzes Loch aufgetan und ich wollte da nur drin versinken. Und also ich habe meine Tochter vom ersten Tag an geliebt, gar keine Frage. Da war unglaublich viel Liebe und ich glaube, das ist auch das, was das alles getragen hat und geheilt hat, weil die Liebe, die ist ja da. Es ist nur einfach, dass da eine Diagnose kommt, die einen erstmal total überwältigt, total aus der Bahn wirft, weil man nicht weiß, was kommt auf mich zu, was erwartet mich. Aber das weißt du mit jedem anderen Kind auch?
Absolut.
Ja, und es können noch Diagnosen im Laufe des Lebens kommen, wo man reinwachsen muss. Es können Krankheiten kommen, es kann alles Mögliche kommen. Du bist nie auf Worst Case vorbereitet.
Absolut. Es muss auch nie die Behinderung sein. Es kann auch einfach nur etwas sein, was du nicht kennst.
Ja,
also es ist ja einfach das Unbekannte schon, was uns so da reinwirft von und jetzt? Was mache ich damit? Ne? Und so wie ich dich gerade höre, ich glaube, das nehme ich auch ganz oft wahr bei den Eltern, mit denen ich arbeite, es ist so schwer übereinander zu legen. Da ist das Kind, was du jetzt schon unverhofft bekommen hast, es war eigentlich thematisch nicht dran, jetzt lässt du dich darauf ein, bekommst es und liebst das und jetzt ist irgendwie diese Diagnose damit übereinzubringen und das ist unfassbar schwer.
Ja, also vor allem, weil man hat ja auch so ein bisschen meistens veraltetes, vorgefertigtes Bild und man denkt so, oh Gott, also ich habe auch damals gedacht, ich werde nie wieder arbeiten können, mein Leben ist jetzt vorbei, es dreht sich jetzt alles nur noch um mein Kind.
Ja.
Und das Erstaunliche dann ist, dass erstmal ist so näher genauso geworden, wie ich sie mir gewünscht habe.
Schön.
Diese Selbstbewusstheit, dieses mit dem Leben verbunden. Also ich lerne unglaublich viel von Sonea und durch Sonea haben sich einfach auch Wege ergeben, die ich wahrscheinlich sonst niemals gegangen wäre. Ne? Also ich bin durch sie einfach ein ganz, ganz anderer Mensch geworden und alles hat auf einmal Richtungen eingenommen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie gehen würde. Und also letztendlich bin ich einfach nur so dankbar dafür, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Und total.
So rückblickend macht halt auch alles einen Sinn, ne? Also
ja,
das ist halt auch,
ja,
und auch so diese Angst, die ich davor hatte, das war vielleicht auch einfach ein tiefes Bewusstsein, dass es so kommen wird. Es ist auf jeden Fall eine der kleinsten Hürden, die wir in unserem Leben haben. Das Down-Syndrom.
Ja, und ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass man gar nicht Angst vor dem Menschen mit Down-Syndrom hat, der ins eigene Leben kommt, sondern ich glaube, man hat ganz oft Angst davor, ob man den Dingen gewachsen ist, die damit alle zusammenhängen. Das ist das, was Angst macht oft, ne?
Richtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir uns mal so die Menschen betrachten, es gibt so viele Menschen, die man echt scheiße findet. Aber ich kenne keinen Menschen mit Down-Syndrom, den ich scheiße finde.
Ich muss zugeben, wahrscheinlich überwiegen die neurotypischen Menschen zu denen mit Down-Syndrom. Dementsprechend ist einfach schon statistisch die Masse größer, aus denen ich welche nicht so cool finden kann.
Ja.
Aber ja, ich gebe dir völlig recht. Und ich glaube, dass das ganz viel daran liegt, dass Menschen mit Down-Syndrom auch ungestellter sind.
Ja.
Weil sie nicht so damit konfrontiert sind, gar nicht so damit konfrontiert sein können, in der Art in Anpassung einzusteigen, wie wir das tun.
Das liebe ich halt auch sehr an Sonea. Ich kenne keinen Menschen, der authentischer ist als sie. Man weiß immer, wo man bei ihr dran ist. Und es ist halt auch spannend zu sehen, wenn sie neue Menschen kennenlernt. Wenn sie die nicht mag, dann hat das einen Grund. Und ihre Antennen für Menschen, die sind echt so feinfühlig und Ja, also sie haut einfach alles ungefiltert raus. Sie ist so ungefiltert. Das ist natürlich auch nicht immer angenehm. Aber auf jeden Fall immer sehr erfrischend. Und vor allem, was ich halt auch total toll an ihr finde, ist, sie startet jeden Tag neu. Es ist nicht so, dass sie abends ins Bett geht, scheiß Tag gehabt, morgens wach wird mit diesem Gedanken, gestern war scheiße, heute wird bestimmt auch doof, ne? Sondern dass sie jeden Tag quasi eine neue Chance gibt und dass sie auch so, ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele immer sagen, Menschen mit Down-Syndrom sind immer so fröhlich, weil die einfach ihre Gefühle so frei herauslassen. Und das merke ich halt jetzt auch gerade in der Pubertät, wenn ich mir so andere 16-, 17-Jährige angucke, die haben auch ihren Struggle und ihre Themen, aber die lassen halt auch so ihre Freude und ihre Emotionen nicht so frei raus wie eine Sonea.
Mhm.
Die Sonea macht einfach. Und dann sehe ich halt auch manchmal, wie dann so Jugendliche sie anschauen, so eine Mischung aus Irritiertheit, aber auch einer Bewunderung, weil sie es einfach rauslassen kann.
Ja, absolut. Ne?
Und ich glaube, also so auch, wenn ich mich so reinfühle, wie ich in dem Alter war, ich wäre gerne so gewesen wie so näher, aber das konnte ich nicht. Ne?
Ja, voll schön. Es ist ganz spannend, weil es mich nochmal darauf zurückwirft, dass ich so gerade überlege, wenn ich Tilly zum Beispiel in seiner Schule wahrnehme, wo er derzeit noch inklusiv beschult ist, dass ich auch das Gefühl habe, viele Kinder sind sehr begeisterungsfähig für seine Art. Und das, obwohl Tillmann jetzt nicht, glaube ich, diesem Klischee entspricht von dem nur fröhlichen, überglücklichen Kind mit Down-Syndrom. Der kann auch anders, ne? Der kann auch stur sein und der hat auch oft mal schlechte Laune oder der hatte auch früher Verhaltensweisen, wo andere dann auch, sage ich jetzt mal, böse drunter gelitten haben, ne? Jetzt nicht ganz dramatisch, aber so, wenn der sich nicht zu helfen wusste und keinen Ausdruck gefunden habe, dann wurde auch mal jemand weggeschubst oder irgendwas, ne? Und das ist eigentlich natürlich jetzt nichts, was wir sozial total tolerieren wollen oder was wir begrüßen, dass es sich so zeigt, ne? Und trotzdem sind Kinder da sehr offen nach wie vor. Und das, glaube ich, liegt schon an dem, was du gerade sagst. Es ist manchmal eine Irritation und gleichzeitig auch eine Bewunderung dafür.
Ja.
Das kann ich sehr nachfühlen. Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, wenn man ja diese Reise startet als pflegende Mutter. Das wirst du sicherlich auch noch kennen. Ich finde, man hat ja in sehr kurzer Zeit sehr viel Zugang zu neuen Informationen, was du alles mit deinem Kind jetzt irgendwie anleiern musst, welche Persönlichkeiten da auch in dein Leben treten, sei es über Ärzte, Therapeutinnen, heilpädagogische Erzieherinnen. Da kommt ja so ein ganzer Staat irgendwie an Menschen irgendwie auf dich zu, der irgendwie mit betreut, mit begleitet, mit fördert. Und natürlich lernt man ganz viel dadurch. Und das sind alles immer so unterstützende Maßnahmen für dein Kind. Und gleichzeitig höre ich dir gerade zu und denke so, du hast offenbar, und das bringst du schon so in dem, was du erzählst, auch ein bisschen mit, sehr vieles gelernt in deiner Mutterschaft mit Sonea, was weit über die Tätigkeiten der pflegenden Mutterschaft hinausgeht. Was ist das, was du gelernt hast als pflegende Mutter deines Kindes, was du nicht mehr missen möchtest?
Erstmal drauf zu vertrauen, dass alles seinen Weg findet, weil gerade so am Anfang war es so dieses Ungewisse, dieses, wann muss ich mich darum kümmern, wann muss ich mich darum kümmern und ich muss doch jetzt, ne? Also ich habe immer gedacht, ich muss und das hat mich unglaublich gestresst und ich weiß noch, die ersten Jahre waren davon geprägt, ich habe jeden Tag Termine mit Sonja gehabt, weil ich gedacht habe, ich muss dieses Kind jetzt fördern und ich bin dann aber auch fast in so einen Burnout reingerutscht, weil es einfach mich auch total gestresst hat und weil ich mir auch keine Zeit für mich selbst genommen habe. Ich habe quasi nur für dieses Kind gelebt. Und was halt auch so ein bisschen das entschleunigt hat, war dann, dass ihr Bruder gekommen ist.
Ja.
Und der dann auch einfach gezeigt hat, weil ich mir immer Normalität gewünscht habe, und dann gezeigt hat, wir haben diese Normalität die ganze Zeit schon gehabt. Das ist halt nur anders, ne? Und wenn mich jetzt heute jemand also drauf festnagelt auf meine pflegerische Tätigkeit, dann sage ich, ja, okay, das ist für uns der Alltag. klar, ich meine, so Nea ist jetzt auch sehr fit, ne? Also sie braucht jetzt zum Beispiel nachts auch keine Windeln oder so und ist halt auch in vielen Dingen mittlerweile recht selbstständig. Natürlich müssen wir sie noch mehr unterstützen, als das jetzt andere 17-Jährige bräuchten. Aber man wächst da so rein und jetzt kommen natürlich so die Themen, die Volljährigkeit, wie es da weitergeht und das sind natürlich so Dinge. Da habe ich jetzt am Wochenende noch mit einer Mutter gesprochen und die gesagt hat dann, du füllst am besten jetzt schon alle Einträge und du machst jetzt schon alle Gutachten. Und ich sage, ich will davon noch gar nichts hören. Das kommt alles zu mir, wenn es der Zeitpunkt ist. Ne? Also ich schieb die Dinge halt mittlerweile auch so lange vor mir her, bis ich einfach auch keine andere Wahl habe, weil ich sage, ich möchte mich jetzt nicht 2 Jahre vorher verrückt machen, weil dieses Kind volljährig wird, weil ich mich dann um dies, das, jenes kümmern muss. Das mache ich jetzt so peu à peu und die Dinge, die kommen. Also ich habe halt gelernt, dass ich mich nicht von Dingen, die in der Zukunft liegen, wahnsinnig machen lasse, sondern die Dinge halt so in der Gegenwart nehme. Und das ist auch etwas, was mich so näher unglaublich gelehrt hat, weil sie halt in diesem Hier und Jetzt lebt und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Ne? Und dass ich einfach sage, okay, also was brauchen wir jetzt und was ist dafür nötig, ne? Und was für Auswirkungen das hat, da kann ich mir morgen Gedanken drüber machen. Ne?
Es klingt ja auch jetzt nicht so, als würdest du in Prokrastination eintreten und oh mein Gott, das Thema ist so groß, dass ich ihm nicht begegne, sondern es ist genau das, was du benannt hast. Man hat ja irgendwann auch ein Vertrauen und das wächst ja auch erst durch die Erfahrung, finde ich. Ne? Ja. Jetzt ist mein Kind natürlich jetzt bald erst 10, deine Tochter ist schon 17. Das ist natürlich nochmal ein krasser Unterschied einfach so, aber ich glaube, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, selbst mit einem 10-jährigen Kind mit Down-Syndrom hat man halt schon so viel Erfahrung gemacht, auch genau das, was du sagst, wie viel man so reingibt an dieses ganze Förderthema. Ich gehe zu jedem Termin, ne? Bei mir kamen genau wie bei dir auch noch Geschwisterkinder nach, die vermeintlich normalen Geschwisterkinder, ja, die uns auch ganz viel gefordert haben, so wie du das auch gerade berichtest, dass auch dein Sohn als neurotypisches Kind Dinge mitbringen kann und die sich vielleicht auch später erst zeigen, die ganz andere Sachen abverlangen. Das sind alles so Sachen, wo ich immer wieder für mich auch merke, das ist, glaube ich, der größte Gewinn, den man lernen kann, zu vertrauen. Dass man nicht durch ein bestmögliches Setup fürs Leben schon das losgezogen hat für alles läuft so durch.
Ja.
Also empfinde ich zumindest nicht so. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, also ich denke, das ist aber egal, ob du neurotypisches Kind hast oder halt ein Kind mit Behinderung. Also die haben ja alle irgendwie Besonderheiten, die sie mitbringen. Und ich glaube, Elternschaft verlangt grundsätzlich viel von uns. Und wenn du dann noch pflegende Eltern bist, dann ist da nochmal ein Päckchen dazu. Aber das ist nicht so, dass wir das nicht stemmen können. Man muss halt schauen, ne? Man muss halt auch Hilfe annehmen. Also, also das ist auch etwas, was man lernen muss, ne? Weil es ist ja oft so, dass man sagt, ich habe das alles alleine. Aber es sind halt auch viele Dinge, wo man sagt, okay, da hole ich mir Hilfe und das muss ich nicht alleine stemmen können. Und das sind halt auch so Sachen wie, ich verlasse mich jetzt auch auf die Pädagogen, die machen ihre Arbeit, die und wenn ich das Gefühl habe, ich muss danach justieren, dann gehe ich in das Gespräch mit denen. Aber an und für sich bringt es nichts, im Vorfeld zu sagen, oh Gott, was erwartet mich da? Weil das weiß man nicht. Ne? Also es kann easy werden, es kann auch erstmal eine Riesen-Challenge werden, aber ich kann dir sagen, alle Hürden, die ich bis jetzt hatte, da habe ich im Nachhinein drauf zurückgeblickt und habe gesagt, guck mal, das hast du auch geschafft. Und vielleicht vorher, ne, diese Angst, ein Kind mit Behinderung zu kriegen, war unermesslich groß. Und heute würde ich sagen, wenn ich jetzt nochmal, also jetzt sowieso nicht mehr, aber wenn ich jetzt noch ein drittes Kind bekommen hätte, ich hätte auf jegliche Zusatzuntersuchungen verzichtet, weil ich einfach gesagt hätte, ja, und wenn es eine Behinderung hat, ich habe schon ein Kind mit Behinderung, dann habe ich halt 2. Ne? Jetzt kann ich da mit einem ganz anderen Mindset dran gehen. Ne? Und ich kann auch niemanden, der in dieser Situation steckt. Ich kann niemanden sagen, krieg dieses Kind. Ich würde auch niemals jemanden verurteilen, der sich dann gegen diese Schwangerschaft entscheidet, weil ich immer sage, es ist nicht meine Entscheidung, es ist nicht mein Leben, ich muss nicht mit der Konsequenz leben, ich muss aber auch nicht dieses Leben leben. Und wenn jemand sagt, das ist für mich absolut nicht vorstellbar, ja, dann habe ich aber nicht das Recht zu sagen, ja, ich kann das auch, dann kannst du das auch, ne?
Ja, für mich ist da immer auch so der Gedanke drin, dass ich denke, wenn jemand für sich die Entscheidung trifft, ich kann das nicht, dann wird es dafür Beweggründe geben, die kann ich gar nicht alle erfassen. Menschen sind unfassbar komplex, ne? Da steckt ein ganzes Umfeld dahinter, da stecken ganze Prägungen dahinter. Das kann ich gar nicht alles einsehen. Und ich denke dann immer, es gibt schon einen Grund und der ist nicht immer nur Feigheit. Ja,
nein.
Der ist vielleicht auch berechtigte Angst. Und diese berechtigte Angst ist vielleicht auch eine, so absurd das klingt, aber den Gedanken habe ich ganz oft, auch eine Absicherung für das Kind an der Stelle, nicht dann einer Situation ausgeliefert zu sein, in der der Mensch immer und immer wieder daran scheidet, es nicht gewollt zu haben.
Ganz genau, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist, klingt so hart, aber das ist immer wieder ein Gedanke, der mir ins Herz kommt und wo ich denke, es gibt einfach Wege. Und das hat keinen Glaubensaspekt, den ich damit reinbringe, aber die sind unergründlich für uns und das ist in Ordnung.
Ja, definitiv, ja, sehe ich ganz genauso.
Heute ist Sonja eine junge Erwachsene, bald volljährig. Die Unterstützung, die du heute leistest, ist ja eine andere als früher. Worin unterscheidet sich das heute?
Es unterscheidet sich insofern, dass ich sie halt mehr und mehr auch loslassen muss. Mhm. Und das fordert sie auch ein. Sie strampelt sich seit Jahren immer mehr ab, also so, dass sie versucht, autark die Dinge zu entscheiden. Und das ist jetzt sowieso, ich bin bald 17, ihr habt mir bald eh nichts zu sagen. Und, und in einem Jahr ziehe ich nach Südkorea und werde dort ein Business aufbauen. Und
Ist
immer so, ja, sie hat immer ganz klare Ziele, die sind zwar sehr weit gesteckt, also selbst für neurotypischen Menschen wäre das schon ein ordentlicher Batzen, aber sie hat auf jeden Fall Pläne und Illusionen und das finde ich halt auch schön. Und was ich auch gerade sehr spannend finde, ich habe immer gedacht so, ja, mir ist es wichtig, dass sie gut gekleidet ist, dass die nicht so umläuft, dass man denkt so, mein Gott, was trägt die denn? Mittlerweile habe ich kein Mitspracherecht mehr und habe auch einfach gelernt, sie zu lassen, weil sie ist da nicht abzubringen. Wenn sie meint, sie muss jetzt jeden Tag zwei verschiedene Paar Socken tragen, dann noch ein buntes Shirt da drauf und dies, das, jenes, wo man denkt, so ja, gehst du jetzt zum Karneval oder ist das jetzt? Sie hat da einfach so wie sie es gerade fühlt und mittlerweile denke ich ja, einfach machen lassen, das ist einfach ihre Art und ich gehe da auch nicht in die Konfrontation. Also man lernt halt auch mit der Zeit, weil, wie du schon gesagt hast, die Kinder haben ihren eigenen Kopf, gerade diese Sturheit und manchmal auch, dass sie dann jemanden wegschubsen oder so, das ist ja gar nicht bös gemeint. Das ist ja auch manchmal einfach, dass sie es verbal gar nicht gehandelt kriegen würden. Aber ich gehe auch nicht mehr so in die Konfrontation, dass ich meine, meinen Willen jetzt durchboxen zu müssen, sondern guck einfach, was will sie, was braucht sie, wie kann ich sie da begleiten und manchmal dann halt auch einfach einen liebevollen Hinweis, vielleicht solltest du die eine Schicht Klamotten nochmal überdenken, vielleicht reicht das schwarze Kleid unter diesem bunten Shirt. Schwierig wird's halt, weil sie gerne mal auch meinen Kleiderschrank plündert und wir halt unterschiedliche Konfektionsgrößen haben und meine Klamotten dann oft nicht mehr so aussehen, wie sie mal ausgesehen haben.
Süß.
Ja, und das ist dann, aber das hat man ja auch mit anderen Teenies, ne? Die plündern ja auch gerne den Kleiderschrank ihrer Mütter. Und insofern muss ich dann auch manchmal schmunzeln, weil ich denke, es ist gar nicht so anders als bei anderen Familien auch.
Voll. Was ist das, wo du immer noch mit Unterstützung sehr dran bist, wenn es jetzt um das Thema Selbstständigkeit entwickeln geht? Wo vielleicht Loslassen gar nicht die Sache ist, die jetzt gerade dran ist. Gibt es noch Dinge, wo du das Gefühl hast, ja? Da brauchst du uns gerade wirklich noch aktiv?
Also grundsätzlich der Rahmen, ne? Also ich kann sie jetzt nicht einfach ihre Zukunft gestalten lassen, ohne dass wir da den Rahmen geben. Und das wird immer irgendwie in einer Form begleitet werden. Also machen wir uns nichts vor, sie wird nicht komplett alleine leben können, ohne dass da ein Betreuer ist oder irgendwer, der dann nach ihr schaut. Wir müssen im Alltag helfen, ihr Zimmer ordentlich zu halten. Das klappt nicht so gut. Und wir müssen halt auch immer so ein bisschen die Struktur vorgeben. Ne? Also sie braucht die Strukturen aber auch von außen und quasi so, dass man eine Anleitung gibt, so einen weiten gestrickt. Und an und für sich ihr dann aber trotzdem das Gefühl geben, selbst entscheiden zu können. Ne? Also es bringt bei ihr nichts, die Dinge so ganz streng, dass sie das Gefühl hat, ich werde kontrolliert, dass sie das Gefühl hat, dass wir alles bestimmen. Also sie muss das Gefühl haben, dass sie die Dinge selber entscheiden darf und selber machen kann. Und ja, das lässt sie auch wachsen. Ne? Also so Dinge, dann beschließt sie ganz alleine zum DM-Markt zu fahren und ist dann auch mächtig stolz darauf. Ne? Und das finde ich auch gut, dass sie sich diese Ziele setzt. Ne?
Total, verständlicherweise. Ich höre dir gerade zu und denke so, wow, okay, davon bin ich gerade noch so weit entfernt. Und die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wann hat das angefangen, Katha, dass du das Gefühl hattest, jetzt kann ich sie mehr lassen?
Das kann ich dir gar nicht benennen, weil das ist einfach ein Prozess, den sie auch ganz aktiv selbst mitgestaltet hat, indem sie halt auch ihre Grenzen immer wieder weiter gesteckt hat und gesagt hat, hier möchte ich keine Begleitung mehr. Also sie hat bis vor anderthalb Jahren hat sie auch regelmäßig noch bei mir im Bett geschlafen, nicht weil sie, also einfach weil sie die Nacht gerne durchmacht, ne? Also sie hat keinen Schlafrhythmus und wenn ich das nicht begleite, die spielt die ganze Nacht Playmobil. Ne? Also versinkt da in ihre Welt und ich kriege es gar nicht mit. Ne? Und dann kriege ich es halt mit, weil sie dann natürlich morgens nicht aus dem Bett kommt, weil sie irgendwann dann um 4, 5 ins Bett geht. Ja, und dann gab es aber den Punkt, dass sie ganz klar gesagt hat, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mit dir in einem Bett schlafen. Sag ich, ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ich möchte auch nicht mit dir in einem Bett schlafen. Sag ich, wie kriegen wir das denn jetzt geregelt? Ne? Also,
ich lieb alles daran.
Ja, aber und jetzt ist es einfach, dass ich sage, dann muss ich dir aber vertrauen können. Dann muss ich mich drauf verlassen können, dass du spätestens 10 Uhr im Bett liegst.
Ja.
Das klappt immer noch nicht, aber ich muss einfach ihr die Möglichkeit geben, es zu lernen. Ne? Und das kann ich nicht, indem ich die ganze Zeit sage, du schläfst heute Nacht bei mir im Bett. Ne?
Ja.
Wo wir beide dann da liegen und denken, so eigentlich finden wir das total doof. Ne?
Ja, natürlich. Ich kann das so nachfühlen. Klar, bei uns betrifft das ein anderes Thema. Ne? Bei uns ist das Thema Weglauftendenz immer mal ein Thema gewesen. Das hat sich zwar immer mehr verloren, doch das ist natürlich jetzt so eine Sache, der kann sich an sich gut orientieren und der möchte halt Dinge auch mehr alleine machen. Mhm. Wir hatten, letztes Jahr gab es eine Weglaufsituation, da ist er alleine bei uns zum Edeka gelaufen. Und darauf sind wir gar nicht gekommen.
Ja.
Das war aber, glaube ich, einfach eine ganz intrinsische Motivation von, ich weiß, wo das ist, ich finde den Weg alleine und ich weiß, da könnte ich mir jetzt was Süßes holen oder irgendwas, ne? Also was immer ihn da angetrieben hat, aber es wird was da gewesen sein. Und das war für uns auch nochmal augenöffnet von, grundsätzlich kann er das. Der kann ja die Straße überqueren, der kann bis dorthin kommen. Manche Aspekte dessen kann er noch nicht, der kann noch nicht selber bezahlen, einschätzen, wie viel Geld wert ist. Ne? Zählen ist für ihn unfassbar schwierig, vielleicht wird er das nie in der Art und Weise lernen, aber es gibt ja, dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, den du gerade sagst, Vertrauen. Was ist, wenn er halt irgendwann eine Karte hat, ein Konto, das er verwenden darf und dann halt die Karte nutzen kann zum Bezahlen, ohne zählen zu müssen? Auch das ist denkbar. Und ich glaube, das ist so die Einladung, die ich immer wieder spüre und die ich beim Erzählen und beim Zuhören von dir jetzt gerade so sehr merke. Ja, vielleicht sieht Lebensfähigkeit mit Behinderung anders aus als Lebensfähigkeit von jemand Neurotypischem.
Ja.
Der auf allem gern die Kontrolle, die, ne, dieses, ich habe den Überblick, ich weiß, wie es geht hat, ne?
Ja.
Das haben unsere Kinder, finde ich, ja gar nicht so sehr. Die haben wirklich eher diesen Motivationsantrieb von innen. Ich möchte das tun.
Mir kommt gerade so der Gedanke, dass viele junge Erwachsene das auch nicht haben, aber es dann auf einmal müssen und dann da stehen und total überfordert sind, weil dann keiner völlig mehr ist, der sagt, okay, ich nehme dich nochmal an der Hand, wir üben das jetzt ja zusammen. Ne? Und das ist dann irgendwie ein Luxus, den unsere Kinder haben. Die wollen es zwar alleine machen, können es dann aber nur bis zu einem gewissen Rahmen oder überschätzen sich. Und dann ist aber jemand da, der sie einfängt und sagt, komm, ich helfe dir dabei. Das kann unglaublich frustrierend sein, aber das ist auch trotzdem irgendwo beruhigend. Also ich sage auch immer, ich mache mir um die Zukunft von Sonea deutlich weniger Sorgen als um die Zukunft von Vincent. Weil Vincent, der hat so eine riesen Breitspanne, der kann sowohl Akademiker sein, als auch auf der Straße landen. Sein Leben kann so viele Abzweigungen nehmen in eine Richtung, wo man denkt, um Gottes Willen. Und bei Sonea ist dieser Weg einfach vorgegeben. Ne? Natürlich sagt man, ja, vielleicht nicht die Werkstatt. Mittlerweile denke ich, okay, wenn es die Werkstatt wird, wenn es sie glücklich macht. Aber wir gucken einfach gerade, was für Möglichkeiten haben wir. Sie sagt auch ganz klar, sie möchte nicht in die Werkstatt. Mhm. Aber wir müssen halt erstmal schauen, was für Möglichkeiten gibt es und was passt für sie. Ne? Weil sie ist noch gar nicht so in diesem Denken, also in dieser Verantwortung arbeiten zu gehen. Sie macht schon mal Dinge, die man ihr aufträgt, aber sie ist trotzdem noch sehr spielerisch. Also sie hat jetzt gerade ein Praktikum in der Werkstatt gemacht und war dann ganz stolz. Also es hat ihr Spaß gemacht und dann war sie ganz stolz, dass es keine Handyregeln gab. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so näher, vielleicht ist das auch ein kleiner Test, um zu schauen, ob du in der Lage bist, deine Arbeit trotzdem fortzuführen, ohne die ganze Zeit dein Handy in Anschlag zu haben.
Ja.
Mama, die wollen auch gucken, wie intelligent ich bin und dafür brauche ich einfach mein Handy.
Oh, ich liebe sie einfach.
Ja.
Wie cool sie ist. Das bringt mich auch zu einem Gedanken. Wir haben heute ja, muss man ja immer ein bisschen verraten, ne? Oder desillusionieren, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ein paar Minuten nehme ich mir ja auch immer mit jedem vorher, kurz mal mit dir zu sprechen. Und wir haben heute ja schon mal über die aktuelle Schulentwicklung gesprochen. Und vielleicht ist es nochmal interessant, das gerade so ein bisschen aufzunehmen, weil ich hätte dich ohnehin gefragt. Es ist ja so, dass wir diese Entwicklung einfach über so lange Zeit mit begleiten. Und ich finde bei dir immer wieder, was mir so auffällt und was ich auch immer sehr bewundert habe, seitdem ich dir folge, du hast so eine friedvolle Klarheit. Ich finde, du, das wird im Alltag sich sicherlich für dich manchmal an anderen Stellen anders anfühlen, ne? Aber so das, was ich wahrnehme, ist immer, du bist besonnen bei manchen Dingen. Du schaust sie dir an, bildest dir eine Meinung und dann gibt es dazu irgendwie eine klare Aussage und einen klaren Gedanken und ein Gefühl. Das ist das, was bei mir ankommt. Unabhängig davon, dass das innen bestimmt manchmal andere Sachen abbildet. Und jetzt ist es ja so, dass du so näher immer mehr, du hast gerade gesagt, es geht ums Loslassen, immer mehr in diese Welt entlässt, in der sie noch selbstständiger wird, ne? In der sie sagt, die wollen ja sehen, wie intelligent ich bin und dazu brauche ich mein Handy, was ich großartig finde. Wie schaust du denn auf ihre Zukunft, ne? Auch gerade so vielleicht mit dem Blick von früher, also ne, die Entscheidung, die man getroffen hat, in welche Kita geht man, in welche Schule geht man, wie entwickelt sich das? Wie guckst du auf die Zukunft, die vor ihr liegt und auf deine Rolle da drin?
Im Moment ist da noch ganz viel Leere, also es ist noch nicht so richtig greifbar, weil es jetzt erstmal sich gerade alles so strukturiert. Sonea ist ja seit Sommer auf der Förderschule. Sie ist jetzt 10 Jahre inklusiv beschult worden. Wir haben gesagt, wir gehen diesen Weg so lange, wie wir das Gefühl haben, dass Sonea sich wohlfühlt. Und das kippte aber jetzt mehr und mehr und sie hatte Mobbing-Erfahrungen gemacht, die sie auch selbst wahrgenommen hat. Es ist ja immer nochmal so was anderes, ob man von außen merkt, oh, die sind irgendwie doof zu ihr oder ob sie das Gefühl hat. Mhm. Aber was das Schöne ist halt auch, was ich immer wieder sage, sie hat diese Schule verlassen mit dem Gedenken, ich habe ganz viele Freunde zurückgelassen, das sind alles meine Freunde, alle haben mich lieb und selber denkt man so, ja, da sind vielleicht so ein, zwei, die wirklich traurig sind, dass du gehst, aber andere interessiert das gar nicht, ne? Also so, das ist so die Außenwahrnehmung. Ich finde es aber ganz wichtig zu schauen, wie sie das wahrnimmt, weil es geht ja um sie, nicht um mich, ne? Es ist ja, jeder hat seine eigene Wahrnehmung und ihre Wahrnehmung ist einfach, das sind alles Freunde von mir und die lasse ich jetzt zurück und habe eine schöne Zeit gehabt und freue mich jetzt auf die neue Zeit und jetzt gerade formt sich das alles so. Ich finde es auch genau den richtigen Zeitpunkt, dass sie gewechselt hat, weil wenn wir jetzt weiter den Weg inklusiv gegangen wären, sie wäre nicht so auf diesen Weg vorbereitet worden, wie sie es jetzt wird. Ne? Also sie hat jetzt ganz andere Möglichkeiten zu schauen, was für Wege es gibt und welcher Weg für sie richtig ist. Aber wir können jetzt noch nicht genau sagen, wo sie in ein paar Jahren stehen wird. Das wird sich jetzt alles so Schritt für Schritt ergeben. Ich kann aber sagen, dass man selber immer gucken muss, dass man sich da auch nicht zu sehr rein verstrickt, weil ich weiß noch ganz genau, als wir diesen Schritt hatten vom Kindergarten in die Grundschule, hat mich das eine Woche ins Krankenhaus gebracht, weil ich eine atypische Migräne entwickelt habe und morgens in die Bahn gestiegen bin und auf einmal Doppelbilder hatte und dann auf einmal ganz viele furchtbare Diagnosen im Raum standen und die Ärzte dann zu mir gesagt haben, haben Sie gerade Stress? Sag ich, ja, nicht mehr als sonst. Also ich habe es halt gar nicht wahrgenommen.
Du hast es nicht in Zusammenhang gebracht?
Nein, überhaupt nicht. Das war halt so. Natürlich hatte ich eine stressige Zeit. Ne? Wir waren gerade mitten im AOSF-Verfahren und wussten noch nicht, werden wir überhaupt eine inklusive Schule für sie finden. Ich weiß noch, dass ich dann die Grundschule, wo so näher gewesen ist, angerufen habe. Es war meine letzte Wahl, weil das war so Brennpunkt. Und ich habe dann gesagt, ich sag's direkt, meine Tochter hat das Down-Syndrom. Lohnt es sich für uns, bei Ihnen zu hospitieren oder können wir uns den Urlaubstag sparen?
Finde ich gut.
Ich war so desillusioniert, weil alle Schulen gesagt haben, ja, ich weiß, wir müssen inklusiv beschulen, aber ganz ehrlich, das können wir nicht stemmen. Und sie wollen doch nicht, dass wir ihre Tochter beschulen und das wird nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also so. Und ja, und die Schulleiterin, die hat dann zu mir gesagt, ganz ehrlich, ich würde mich riesig freuen, ihre Tochter kennenzulernen. Das ist eine Bereicherung für alle Schüler und wir haben schon ein Kind mit Down-Syndrom hier in der Schule und die rockt hier total und alle finden sie toll und wir würden uns sehr freuen. Und ich dachte, wow, habe ich das jetzt geträumt oder ist das wirklich passiert? Ne? Und dann waren wir da in der Schule und das war noch so ein altes, marodes Gebäude und ich hatte echt, normalerweise bin ich diejenige, die immer so mit ihren Impulsen geht und sagt, wow, das ist es. Ne? Und so Neas Papa dann aber immer so Bedenken gehabt hat. Und in dem Fall war er total begeistert. Und ich dachte so, oh mein Gott, die Decke, die kracht hier über mein Kind zusammen. Ne? Und weil er so klar war, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es auch einfach so, diese ganze Anspannung von den letzten Wochen und ich bin gerade nicht in der Lage, da klar zu urteilen und vielleicht ist diese Entscheidung gerade auch einfach zu groß für mich. Vielleicht gebe ich die jetzt einfach mal an ihn ab, dass er sagt, okay, das ist es und bis jetzt, es hat sich immer alles gefunden und genauso bin ich mir sicher, wird sich auch der Arbeitgeber für so näher finden und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie irgendwie am Theater arbeitet, weil sie ein unglaublich kreativer Mensch ist und da auch Spaß dran hat an der Schauspielerei und
sie hat ja auch eine hohe Begeisterung für Tanzen und für generell auch Singen und alles. Das ist ja auch was sie sehr irgendwie treibt, ne? Wenn ich sie so wahrnehme, ne?
Ja, total. Also Singen ist jetzt nicht gerade ihre Kernkompetenz, da kommt sie nach mir.
Aber Begeisterungsfähigkeit dafür hat sie ja durchaus.
Super begeistert, ja, total ambitioniert. Aber sie hat beim Tanzen, ich finde, sie hat ein Körpergefühl, einen Ausdruck. Das ist auch nicht, dass sie irgendwie Choreografien erlernt. Sie führt die Musik einfach und bewegt sich dabei. Und das finde ich auch. Ich bin jedes Mal, gucke ich dieses Kind an und könnte da drin versinken, weil ich es einfach krass finde, was für einen Ausdruck sie hat. Ja. Also das hat sie definitiv nicht von mir, weil ich bin beim Tanzen mehr so der Körperklaus.
Es ist schon interessant, dir gerade zuzuhören, weil ich jetzt auch nochmal merke, wir haben wirklich andere Rollen am Anfang ja auch, wenn wir unsere Kinder begleiten. Ne? Wir sind ganz sehr in diesem Suchen, was ist richtig, was ist nicht richtig, wie viel muss ich mich anstrengen, bis wir selber uns da erstmal sortiert haben und das irgendwie vielleicht in einer gemäßigten Art und Weise auch ausführen können. Dann kommen noch vielleicht Geschwisterkinder, sortiert auch alles nochmal neu. Und ich höre dir gerade zu und habe so das Gefühl, wir sind am Anfang so wahnsinnig bestrebt im Themenfeld von Inklusion. So, und zwar im Gedanken von den Weg ermöglichen. Und jetzt höre ich dir zu und habe das Gefühl, bei dir ist so eine Schwelle übertreten, wo du merkst, das kommt ja gar nicht mehr alles durch dich, das kommt eben auch durch sie, was sie sich ermöglicht. Ist das so?
Es kommt im Prinzip alles durch sie, weil ich kann ihr nicht Inklusion ermöglichen, wenn sie nicht dafür bereit ist. Das ist auch, ich werde ganz oft von Müttern angeschrieben, die gerade an dieser Schwelle sind, Inklusion ja oder nein, lieber Förderschule. Mhm. Und dann höre ich halt auch manchmal heraus, dass die eigentlich die Förderschule wollen, aber denken, sie müssen Inklusion ermöglichen. Und ich sage immer, guck dir dein Kind an, guck, wo es sich wohlfühlt, wo du es siehst. Und dann guck, was sich auch für euch als Familie gut anfühlt, weil Inklusion ist ein Weg, den würde ich immer wieder gehen, aber der fordert einfach auch ganz viel von dir ab, weil du musst den Prozess immer wieder mit gestalten. Du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, ja, macht ihr mal, ihr seid ja ausgebildet, ne? Ihr werdet den Weg schon ebnen, aber letztendlich muss man immer mitgestalten. Also unsere Kinder sind ja noch so ein bisschen die Vorreiter, die gehen diesen Weg als erstes und wir wissen, Weg, der noch nie beschritten wurde, der muss erstmal freigekämpft werden und da muss erstmal ein Trampelpfad entstehen, bevor der funktioniert als Weg. Und das geht einfach nicht, wenn ein Kind mal diesen Weg geht und dann keins mehr, dann kann man natürlich sich auch leicht zurücklehnen und sagen, funktioniert nicht. Ne?
Total.
Und dann ist es halt auch nochmal eine Glückssache. Wer läuft diesen Weg mit? Sind das Pädagogen, die total ambitioniert sind und sagen, wir haben da Bock drauf, wir wollen diesen Weg mitgestalten, wir sorgen für Differenzierung, wir gehen auf dieses Kind ein. Also ich habe Lehrer erlebt, die mein Kind gesehen haben, die total, wo ich direkt gedacht habe, wow, also ich freue mich, dass das ein Lehrer meiner Tochter ist. Und dann gab es Lehrer, die gesagt haben, ja, so näher, ich habe dir eine ganz einfache Aufgabe gestellt und dann kommt da gar nichts von dir, obwohl ich weiß, wie gut du schreiben kannst. Und sage ich, wie war denn die Aufgabenstellung? Ja, beschreib den Klassenraum. Und dann sage ich, ja, haben Sie sich mal die Klasse angeschaut? Sag ich, wüsste auch nicht, wo ich anfangen soll. Sag ich, der ist so voll, dieser Raum. Haben Sie mal drüber nachgedacht, einfach eine Aufgabe zu stellen, beschreibt, was in dem Regal ist oder beschreibt den Lehrerpult oder eine Ecke von dem Raum.
Was greifbarer ist.
Die Aufgabe viel kleinschrittiger, aber das ist so abstrakte Aufgabenstellungen, überhaupt nicht zielführend sind. Und also wir hatten halt auch das Glück, dass sie an einem Therapiezentrum angeschlossen sind, die sich sehr aufs Down-Syndrom spezialisiert haben und immer wieder fortgebildet haben. Und unsere Logopädin, die auch mit ihr gerechnet hat nach der Yes-We-Can-Methode und so näher im 100er und sogar 1000er Bereich mal eben locker gerechnet hat.
Wahnsinn.
Und in der Schule hieß es dann ja, bis zum Zahlenraum 20 schafft sie.
Schafft sie. Ja, ich kenne das. Ist bei uns auch beim Thema Lesen und Schreiben. Und wenn ich dir gerade zuhöre, glaube ich, meine Erfahrung bis heute ist, unsere Kinder sind ja nicht nur Vorreiter, Strukturen zu verändern, weil die Strukturen, die es gibt, die sind auch für neurotypische Kinder manchmal einfach unwegbar, finde ich. Ne?
Ja.
Und Kleinschrittigkeit würde ganz vielen Kindern und Menschen gut tun, so, ne? Anstatt die Erwartungshaltung von so weit müsste jemand jetzt schon sein in dem und dem Alter. Ich glaube, dass es ganz, ganz sehr viel wirklich mit zu tun hat, dass wir Menschen mitnehmen auf dem Weg von Inklusion, weil da im Zweifelsfall eben Menschen sind, die vielleicht auch, wie du und ich, sich nicht unbedingt vorgestellt haben, ein Kind mit Behinderung zu haben oder zu bekommen. Und jetzt ist es zwar nicht ihr Kind, aber in ihrem Berufsfeld sind sie damit jetzt konfrontiert und auch mit ihren eigenen Ängsten und Überforderungen. Und das ist das, was ich immer wieder lernen darf. Ich kann sonst so sehr wollen, dass mein Kind inklusiv beschult wird. Ich muss mich fragen, wofür? Was ist denn das, was ich mir am Ende da wirklich wünsche, was meinem Kind widerfährt? Und was ich wahrnehme und auch bei dir heute gehört habe, ich habe wahrgenommen, dass mein Kind eine Schulzeit erlebt, in der dem es für mein Kind völlig klar ist, zu dieser Gesellschaft dazuzuhören. Das ist unstrittig.
Das ist es. Und das fängt ja nicht nur in der Schule an und hört dort auf. Das betrifft ja alle Lebensbereiche.
Ja,
ne?
Total.
Und aber gerade im Hinblick auf die Schule, ich habe immer gedacht in der Corona-Zeit, ja endlich, jetzt haben wir die Chance, Inklusion zu gestalten, weil jetzt wird das ganze System
aufgebaut. Jetzt wissen alle, wie es ist.
Und jetzt wissen alle, wie es ist.
Ja.
Und jetzt haben wir die Möglichkeiten. Und ich habe auch immer gesagt, Inklusion ist ja nicht nur für mein Kind. Inklusion ist für all was. Wie viele Neurodivergenzen gibt es?
Ne? Absolut.
Und was ist heutzutage, Gott sei Dank, ne, dass man ADHS diagnostiziert, Lese- und Rechtschreibschwächen, Dyskalkulien und all das. Und da würde ja jeder von profitieren.
Total.
Dass man nicht einfach alle Kinder in ein System packt und sagt, ja, wer hinten überkippt, der muss halt wieder holen oder ist der Loser, ne? Weil das erlebe ich ja bei meinem Sohn, der ist ein super intelligentes Kind, aber hat halt auch seine Konzentrationsprobleme. Und das heißt aber ja nicht, dass er irgendwie dumm ist oder so. Ne? Also die Lehrer sagen alle, dass der ist super clever, aber er hat ein Motivationsproblem. Ne?
Ja, es ist halt keine standardisierte Leistungsfähigkeit, die dann da drin zu finden ist.
Nein, absolut nicht. Und ich glaube einfach gerade dadurch, dass die alle in ein System gepresst werden und bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Nicht jedes Kind hat das gleiche Tempo. Nicht jedes Kind kann in der gleichen Zeit die gleichen Dinge leisten. Und es gibt Kinder, die haben hier ihre Stärken und dann gibt es Kinder, die haben da ihre Stärken. Also Sonias Bruder ist zum Beispiel emotional intelligent, also ohne Ende. Ne? Der hat ist eins der empathischsten Kinder, die ich kenne. Ne? Und das ist halt auch eine ganz, ganz große Stärke. Und das haben andere Kinder dann zum Beispiel gar nicht. Ne? Und ich finde einfach, dass man Menschen nicht so sehr katalogisieren kann, auch so mit dem Down-Syndrom, ne? Gerade mit dem Down-Syndrom, weil du kannst nicht sagen, oh, das Kind hat das Down-Syndrom, dann wird das Leben so und so.
Ja.
Wir wissen alle, dass da gibt es noch mehr Unterschiede als bei neurotypischen Menschen.
Total. Jetzt bist du relativ weit mit deiner Tochter. Ich auch schon weiter als viele andere, die jetzt heutzutage so auf Instagram zu sehen sind mit Kindern mit Down-Syndrom. Gibt es etwas, das du mit deinem heutigen Wissen, und zwar nicht nur auf das Bildungssystem geguckt, sondern auf alles, was du mit so näher erlebt und erfahren hast, was du anders gemacht oder auch bewertet hättest, also sowohl für Sonia, aber vor allem auch für dich als Mutter?
Also ich sage immer, ich würde gerne das erste Lebensjahr nochmal wiederholen.
Ja?
Mit dem Wissen von heute. Da war unglaublich viel Liebe für dieses Kind und alles, aber es war auch richtig viel Traurigkeit. Und dieses erste Jahr unbeschwert und ohne diese Traurigkeit hätte ich schon gerne. Also ich fühle mich da manchmal so ein bisschen der Zeit beraubt und hätte gerne mit dem Wissen von heute nochmal einen Start gehabt. Aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass man nicht so sehr auf dieses, was es morgen schauen sollte, sondern darauf vertrauen, dass alles seinen Weg findet.
Ja. Jetzt sagst du natürlich, und das betrifft ja vor allem so die erste Zeit, ne? Und ich glaube, dass das für viele Frauen und Mütter ganz schwierig ist oder auch generell Eltern eines Kindes mit Behinderung, genau dieser Traurigkeit nicht alles zu überlassen, die Zeit nicht zu überlassen, diese wertvolle Zeit, die man miteinander hat. Gäbe es denn eine Sache, die du, Katha, dir selber gerne sagen würdest am Anfang, eine Erkenntnis, die was verändert hätte an dieser Traurigkeit?
Also ich sag auch immer frisch gebackenen Eltern, nehmt euch die Zeit dafür. Also ich finde es auch wichtig, diese Traurigkeit zuzulassen.
Ja.
Und es ist ja auch eine gewisse Art von Trauerbewältigung. Man trauert um ein Kind, was man gedacht hat zu kriegen und nicht bekommen hat. Und letztendlich, wenn man zurückblickt, hat man doch genau das Kind bekommen, was man haben wollte. Ne?
Ja.
Es ist nur nicht so, es hat halt ein Chromosom mehr und aber so what? Und es gibt gar keine Erkenntnis, sondern es ist einfach dieses ständige Lernen und dieses Bewusstsein verändern durch meine Tochter. Sie hat meinen Blick auf die Welt verändert und die Prioritäten haben sich ganz neu geordnet und viele Dinge, die mir früher wichtig waren, die sind mir heute so unwichtig. Und ein super süßes Kompliment von dir eben, diese Gelassenheit, die ich habe, die habe ich vor allem so näher zu verdanken. Und die mich auch immer wieder herausfordert in meiner Gelassenheit. Mhm. Ne? Also
ja.
Gestern Morgen wäre ich bestimmt nicht so gelassen gewesen, weil gestern war ein richtig mieser Start in den Tag. Und es gibt natürlich auch Tage, die bringen mich an meine Grenzen, ne? Wo sie nicht aus dem Bett kommen möchte oder irgendwie Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und dann weiß ich ganz genau, mit Druck komme ich nicht weiter. Aber was mache ich? Ich erzeuge Druck, weil ich gerade in dem Moment denke, es muss jetzt einfach, ne? Also
das
ich
muss.
Mit meinem Kopf und sie kommen mit ihrem Kopf und dann geht's einfach nicht weiter, ne? Und dann bin ich auch unglaublich dankbar dafür, wenn Sonjas Papa dazwischen krätscht und das dann regelt mit einer Gelassenheit, die mir dann in dem Moment fehlt. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich nur sehr schwer aus der Ruhe zu bringen und auch einfach, wenn um mich herum alles brennt und eskaliert, dass ich einfach noch die Ruhe bewahre und weiß, okay, es bringt jetzt nichts, sich aufzuregen und zu hyperventilieren. Wird schon.
Bringt einen nicht schneller ans Ziel.
Bringt einen nicht schneller ans Ziel.
Ich glaube, das ist auch ein guter Reminder für alle, die vielleicht ganz am Anfang der Reise stehen und heute zuhören, ist, bringt nichts, diesen Vorschuss an Anstrengung da reinzugeben.
Ja, genau.
Und vor allem nicht um den Preis, eine Beziehung oder eine Zeit sich selber so wegzunehmen, die so wertvoll ist.
Und vor allem auch einfach immer wieder zu schauen, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt, ne? Dass man auch sich um sich selbst kümmert, dass man sich auch Ruhe und Zeit für sich selbst nimmt, weil auch das ist für das Kind von Vorteil, ne? Weil wenn man sich die ganze Zeit nur aufopferungsvoll um das Kind kümmert und dann selber sich selbst vergisst, dann kann das nur einen Burnout oder halt mit einer atypischen Migräne.
Und das wünschen wir an der Stelle keinem. Ich danke dir, Katja, für all die Einblicke heute in deine Gedankenwelt, in dein Gefühlsleben. Ich danke dir für diesen sehr optimistischen Blick darauf, dass Vertrauen sich einfach auszahlt und lohnt. Und ich wünsche so näher, was immer sie sich gerne aufbauen möchte, in Korea oder wo sie hin möchte, dass sich alles erfüllen kann, was in ihrem Rahmen für sie möglich ist. Und ich wünsche dir weiterhin, dass du diesen Rahmen so gut legen und begleiten kannst. Ich bewundere das sehr und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und es war auch richtig schön, mit dir zu sprechen.
Bis ganz bald, liebe Katja.
Bis bald.